Das Jahresende ist ja immer so Gelegenheit für einen Jahresrückblick. Wer von euch nutzt diesen Anlass zum Jahresende regelmäßig für einen Jahresrückblick, so einen persönlichen? Gibt es jemand? Außer meiner Frau, die meldet sich, das wusste ich. Da hat sich noch jemand gemeldet. Doch, ein paar gibt es, ja. Und jetzt die nächste Frage, wer hat es denn für 23 schon gemacht? Es gibt schon welche, die haben es gemacht, ja. Vielleicht haben es andere noch heute Nachmittag vor, kurz bevor es dann ins neue Jahr geht. Was ich gerne mache, ist, dass ich am Ende eines Jahres nochmal so die Jahreslosung des zu Ende gehenden Jahres nochmal mir wachrufe, um zu schauen, wie ist es mir gegangen? Hat sie mich begleitet? Ist da was draus geworden? Die Jahreslosung, das ist so ein Bibelwort, das ausgesucht wird von einer übergemeindlichen Kommission, immer so ein paar Jahre im Vorlauf. Und da ist für dieses Jahr ausgesucht gewesen, du bist ein Gott, der mich sieht. Erste Buch Mose 16, Vers 13 steht es, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe gemerkt, als ich vor einem knappen Jahr darüber gepredigt habe, mich das erste Mal mit diesem Bibelwort auseinandergesetzt habe, dass das sehr viel positive Resonanz gab, von, also mehr als ich so normalerweise mitkriege, wenn ich predige. Und wo ich gemerkt habe, das ist ein anschauliches, ein ansprechendes Bibelwort. Und vielleicht ist es ja ein Wort gewesen, das tatsächlich den einen oder anderen dieses Jahr begleitet hat. Oder wo ihr wieder drüber gestolpert seid, wo ihr gemerkt habt, es hat ja was mit euch gemacht. Ich wollte jetzt in dieser Predigt was Ungewöhnliches machen. Ich wollte nämlich zum ersten Teil der Predigt euch Raum geben, mit uns Dinge zu teilen, die ihr vielleicht erlebt habt mit diesem Bibelwort. Vielleicht hat es ja irgendwie eine Rolle gespielt für dieses Jahr. Vielleicht hat es eure Wahrnehmung für Gott ein bisschen verändert. Vielleicht könnt ihr sagen, ey, das habe ich so erlebt dieses Jahr und an der Sache ja, kann ich das festmachen und möchte es mit euch teilen. Oder vielleicht ging es euch auch ganz anders und ihr habt gedacht, coole Jahreslosung, würde ich gern erleben, ist nichts draus geworden. Ja? Also auch sowas könnt ihr gerne jetzt mit uns teilen. Und ich möchte das machen, bevor ich dann in meiner Predigt weitermache mit dem zweiten Teil, wollte ich jetzt erstmal dafür Raum geben, so ganz frisch und unbeeinflusst. Einfach nur so, du bist ein Gott, der mich sieht, ja, habt ihr was damit erlebt? Was hat es mit euch gemacht? Was hat es vielleicht verändert? Dazu soll Raum sein jetzt gleich. Ihr bei Zoom könnt euch freischalten. Das ermöglicht die Technik und von daher könnt ihr euch auch zu Wort melden und ich werde hier vorne mit dem Mikro stehen und wer Lust hat, kann nach vorne kommen und dann können wir hören, ob es da was gibt und wenn es nichts gibt, ist auch nicht schlimm. Genau, oder wenn ihr euch nicht traut, sagt, ah nee, das ist so persönlich so, ja, sowas, was jetzt nicht in die große Runde gehört, aber vielleicht hat ja jemand die Freiheit, ja, was mit uns zu teilen. Danke für eure Offenheit. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen sortieren von der Zeit her. Es hat mich gefreut, dass so viel zusammengekommen ist. Was ist jetzt noch das Wichtige, was ich jetzt noch mit euch teilen will. Dieser Satz, dieser Ausruf, du bist ein Gott, der mich sieht. Das war eine junge Frau, die hieß Hagar, von der ist dieser Ausruf überliefert. Und sie war in einer Situation, die war alles andere als angenehm, als wohltuend für sie. Ihre Chefin war so schlimm zu ihr gewesen, da hat sie es nicht mehr ausgehalten, ist abgehauen. Und als sie dann weg war und da hat sie erlebt, dass Gott mit ihr in Kontakt gekommen ist. Wir haben es jetzt vorhin im in dem Zeugnis von William gehört, eine Frau in der Bahn spricht ihn an, hat was für ihn. Wir wissen nicht, wie damals das Gott mit der Hagar gemacht hat. In der Bibel steht, sie ist Engeln begegnet. Wir wissen auch, Engel können auch in Gestalt von Menschen uns begegnen. Wir wissen, ja, die Frau vorhin, wir haben es vorhin gehört, die Frau hat gesagt, ja, sie ist überall zu Hause. Dachte ich auch so vor dem Hintergrund dessen, wer weiß, wer ihm da begegnet ist. Aber letztlich auf unterschiedlichsten Wegen versucht Gott immer mit uns in Kontakt zu kommen. Und die Hagar hat es damals so erlebt, dass sie ein Gegenüber hatte, mit dem sie reden konnte, dass sich Zeit für sie genommen hat, wo ja, ihre schwierige Situation in den Blick gekommen ist und wo letztlich Gottes Blick auf diese schwierige Situation von Hagar ihr plötzlich ihr eigenes Denken verändert hat, ihre eigene Wahrnehmung ihrer Situation verändert hat. Und sie konnte dann sogar zurückgehen zu ihrer Chefin in eine Situation, die immer noch dieselbe war, aber sie konnte als Veränderte in diese Situation zurückgehen. Und zwei Sachen sind mir da so vor Augen getreten, was da bei Hagar passiert ist. Ich glaube, dass sich zum einen ihr Blick auf sich selbst verändert hat, dass ihr plötzlich klar war, obwohl sie alleinstehend war, obwohl sie keine Familie hatte, ich bin nicht allein. Das ist das, was ich allen wünsche, ob sie verheiratet sind oder nicht, ob sie in Familie sind oder nicht. Man kann auch verheiratet sein und sich sehr alleine fühlen, mit Familie sich sehr alleine fühlen. Wir sind nicht allein. Hagar hat es begriffen, es ist in ihr Herz gefallen. Wir haben es vorhin auch in den Zeugnissen gehört. Wir haben einen Gott, der uns sieht, und es ist wirklich, ja, der Himmel kommt in unser Herz, wenn wir diese Erfahrung machen dürfen. Es gibt einen Gott, der hat Acht auf uns, der interessiert sich für uns. Wir sind nicht allein. Und das macht was mit unserem Selbstbewusstsein, mit unserer Verortung in dieser Welt. Wir können anders dann mit Problemen umgehen. Und das Zweite ist, was ich sehe bei Hagar, dass sich ihr Blick auf diese missliche Situation verändert hat. Davor hat sie sich wahrscheinlich wie ein Spielball im freien Spiel der Kräfte gefühlt. Mit dem, was ihre Chefin mit ihr gemacht hat, was Gott mit der Chefin, mit ihrem Mann vorhatte, und das hat die Frau unter Druck gesetzt, und da hat Hagar entsprechend reagiert in ihrer Art und Weise, und das ist alles ganz schwierig gewesen. Und ich glaube, was Hagar begriffen hat in dieser Begegnung mit Jesus ist, es sieht zwar vielleicht alles aus wie ein freies Spiel der Kräfte, was sich hier in dieser Welt abspielt, aber es gibt einen Gott, der steht da drüber. Der hat den Überblick, der wacht über das, was passiert. Und der hat seine Ziele und Pläne mit dieser Welt. Und für seine Ziele und Pläne mit dieser Welt spielen wir auch mit unserem ganz individuellen, persönlichen Leben eine ganz bedeutsame Rolle, die kein anderer ausfüllen kann außer wir. Und Gott achtet darauf, dass in diesem freien Spiel der Kräfte, dass er doch seine Vorhaben mit uns erreicht, seine Ziele. Gott verliert die nicht aus dem Blick. Wir vielleicht schon, wie wir es bei William gehört haben. Wir wenden uns vielleicht ab von Gott, aber Gott hält fest an seinen Zielen, an seinen Plänen, komme was wolle. Und er steht auch zu seinen Zusagen, die er gegeben hat. Sogar wenn wir ihm ins Handwerk pfuschen, dass die Sachen, die er eigentlich im Sinn hatte, plötzlich so nicht gehen. Könnt ihr euch alles durchlesen bei der Situation von Hagar. Das steckt da alles mit drin. Gott bleibt trotzdem zu seinen Zusagen treu. Seinen Zusagen bleibt er treu. Er steht zu seinen Zusagen. Und das ist, glaube ich, der Hagar klar geworden in dieser Begegnung mit Gott. Und dadurch hat sie eine viel, viel größere Perspektive bekommen für ihre missliche Situation, in der sie gesteckt hat und aus der sie geflohen ist, weil sie es nicht weiter aushalten konnte. Und mit dem wohltuenden Blick Gottes auf sie und für ihre Situation war sie dann in der Lage, wieder zurückzugehen. Und das kann man dann auch lesen, wie es dann weitergegangen ist. Lässt sich alles nachlesen in der Bibel. Ich habe die Predigt überschrieben, wohltuender Blick, wohltuender Rückblick. Damit wollte ich so deutlich machen, so Gottes wohltuender Blick auf uns, der soll es uns leichter machen, auch auf unsere Situation zu schauen, vielleicht auch auf das vergangene Jahr zurückzuschauen, vielleicht sogar auf unser ganzes Leben zurückzuschauen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und Gott schaut mit einem wohlwollenden Blick auf uns. Das hat er in Jesus deutlich gemacht. Trotz all der Sünde, trotz all des Mists, den wir verbockt haben, schaut er wohlwollend auf uns und gibt sogar in Jesus sein Leben für uns. Das haben wir ja auch in den Zeugnissen vorhin gehört, wo jemand das vor Augen gestellt bekommen hat, was alles an Mist früher im eigenen Leben war. Und dann es zugesprochen zu bekommen, Gott hat mir vergeben. Angeln verboten in dem Teich, in dem die Sünde versenkt ist. Ich möchte jetzt noch ein vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Bild euch mitgeben aus diesem Gottesdienst, aus dieser Predigt. Jetzt muss ich nur die Kurve kriegen. Also, Gott hat der Hagar gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Die Hagar hat es zu Gott sagen können, du bist ein Gott, der mich sieht, so wie sie ihn erlebt hat. Die spannende Frage ist, bin ich ein Gott, der auf... Es gibt einen Gott und ich bin's nicht. So, das zur Klarstellung. Ja, also nochmal. Wenn ich sagen kann, du bist ein Gott, der mich sieht, stellt sich aber die Frage an mich, bin ich denn ein Mensch, der auf Gott sieht, der auf ihn schaut? Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz super wichtige Frage für unser Leben. Denn die große Versuchung dieses Lebens ist, dass wir mehr auf die Versprechungen und Verheißungen achten, die auch aus dieser Welt zu uns kommen, als dass wir auf Gott schauen, auf sein Wort achten, auf seine Zusagen, seine Versprechen im Blick behalten, auf seine Treue bauen. Und da habe ich ein Bild mitgebracht, das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich dafür ist. Ich finde es super süß, fand es aber total unpassend für die Predigt. Habe jetzt nicht die Predigt drumherum gebaut, damit ich es hier bringen kann, sondern habe dann plötzlich gemerkt, doch, ich möchte es bringen. Denn heute Morgen, ich war schon am weiter Predigt vorbereiten, meine Frau hat noch geschlafen, wir sind uns dann begegnet, als sie aufgewacht war und ich habe gemerkt, wie herrlich tief sie wieder schlafen konnte. Und ich habe in mir gemerkt, ich bin so neidisch, dass sie das kann und ich kann es nicht, dass meine Nächte oft einfach anstrengend und schlecht sind. So, da lächelt mir mein persönlicher Frosch entgegen und verspricht mir, wenn du schlafen könntest, wäre alles besser in deinem Leben. Dann hättest du nicht solche Aussetzer im Gottesdienst zu Beginn, dass ich den Zahlendreher drin habe, statt 89, 98 sage. Jetzt habe ich mich konzentriert, ja. Oder dass ich dann mich mit Gott sprachlich verwechsel, auch wenn ich das überhaupt nicht so sehe. Solche Sachen mir passieren. Das ist so, ja, mein Frosch, der mich dann neidisch sein lässt. Das, der Frosch, der für mich dafür steht, ja, wenn man ihn küsst, dann wird da die Prinzessin draus und dann hat man das Glück des Lebens. Das Gleichnis wollte ich gerade sagen, das Märchen vom Froschkönig lässt grüßen. Der guckt so süß und was hat er in seinem Koffer da drin an Glück für mein Leben und so weiter. Und ja, wenn ich dann ehrlich bin, angesichts dessen, dass ich einen Gott habe, der mich sieht, der tiefer blickt, was in dem Leben vom Tobias los ist, dann muss ich zugestehen, meine schlechten Nächte haben eben auch mit meinem Lebensstil zu tun. Dass ich ganz oft ans Limit gehe, an die Grenze meiner Kräfte, dass ich gar nicht gut für mich sorgen kann, dass ich eher so wie der Jammerlappen bin, der da so alles Mögliche noch auf seiner To-Do-Liste hat und es nicht so wie der Mr. Peaks hinkriegt, so einfach nur mal gechillt ins neue Jahr gehen. Dass ich immer irgendwie versuche, allen Anforderungen gerecht zu werden und merke gar nicht, dass die größten Anforderungen von mir selber kommen, die ich da an mich richte. Und wenn Leute es mir dann spiegeln und sagen, ey Tobias, pass mal ein bisschen auf dich auf, tritt mal ein bisschen langsamer, dann tue ich mir schwer damit, möchte das gar nicht wahrhaben, finde alle möglichen Erklärungen, sogar geistliche, warum das jetzt alles doch so richtig ist, wie ich das meine, machen zu müssen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ja, meine Erfahrung mit dieser Jahreslosung war, dass er nicht möchte, dass ich weiter in hier auf meinen Frosch da guck auf das, wie ich so unterwegs bin. Gott möchte das lieber so machen, dass ich auf ihn schaue und dass der Frosch irgendwann keinen Bock mehr hat, mich weiter fröhlich anzugucken. Die Verlockung, dass die abnehmen, weil ich eben merke, der Blick auf Gott bringt mir viel, viel mehr als das Drinbleiben in meinem alten Schema. Und so wie William das vorhin erzählt hat, so habe ich Anfang November meinen Aufwachpunkt gehabt. Da kam aus dem Nichts raus, völlig überraschend für mich, dass ich eine innere Schwäche erlebt habe, wo ich echt dachte, wie soll das weitergehen? Bin ich schon im Burnout oder stehe ich kurz davor? Ich habe dann anschließend wahrgenommen, wie dünnhäutig ich bin. Ich habe wahrgenommen, wie tief ausgelaugt ich eigentlich bin, dass ich mich gar nicht mehr so zwingen kann, so konzentrieren kann, wie ich es vorhin kurz hingekriegt habe. Aber oft gelingt mir das nicht so. Vor anderen natürlich besser, bei euch habe ich es jetzt hingekriegt, das aktiviert dann doch noch Kräfte, aber wenn man ständig am Limit lebt, geht der Tank auch irgendwann leer. Und dann habe ich in der Gemeindeleitung davon gesprochen, da kam dann die Frage, wäre vielleicht mal eine Kur dran, Tobias? Und dann habe ich versucht, das zu machen, nicht in meinem alten Schema zu bleiben, sondern zu sagen, okay, ich will jetzt mehr auf Gott schauen und der Frosch kann sich trollen. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, diesen Gedanken zuzulassen. Vielleicht wäre tatsächlich eine Kur für mich dran. Ich habe es geschafft, schon mit meinem Hausarzt zu sprechen. Ich habe es jetzt auch geschafft, weil man weiß ja nicht, wann es dann bewilligt ist, deswegen jetzt auch die nächste Woche Urlaub zu nehmen, obwohl ich es bisher nie gemacht hatte, Anfang des Jahres Urlaub zu nehmen. Und mit Gottes Hilfe und dank Oskar habe ich es dann sogar geschafft, der Versuchung zu widerstehen, mich für unersetzlich zu halten. Da wären wir wieder bei diesem Bild. Ja, Pastor hier allzeit bereit und Beerdigung nächste Woche. Und ich habe da die Helga damals beerdigen dürfen, seine Frau, und habe da ganz viel Verbindung zu den Töchtern aufgebaut und irgendwie alles in mir schreit, Tobias, mach die Beerdigung nächsten Freitag. Und dann habe ich aber gemerkt, es kann es irgendwie jetzt nicht sein, dass ich mich wegen einer Beerdigung zugrunde richte und eher gucke, dass ich eben bis zur Kur auch so weit durchhalte, dass ich hier keine Ausfälle produziere, sondern so weit für das, was aus Gottes Sicht wirklich wichtig ist, zur Verfügung stehe und nicht nur dem zur Verfügung stehe, was ich für richtig halte. So, Fazit, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Wort nicht nur fürs Jahr 2023, sondern auch für den Rest des Lebens. Und ich wünsche uns, dass wir uns wirklich auf diesen Gott einlassen können, der uns sieht, so wie wir sind, dass wir es zulassen können, unter seinem wohlwollenden Blick auch uns zu sehen, wie wir wirklich sind in unserer Situation, dass wir seine Hilfe annehmen können, dass wir mehr auf ihn schauen als auf andere Dinge, die uns aus dieser Welt Hilfe versprechen, sondern dass wir wirklich vor allen Dingen unsere Hilfe bei Gott suchen, auch in seinem Wort seine Zusagen an seiner Treue festhalten und letztlich getragen werden und geführt werden von seinem wohltuenden und wohlwollenden Blick auf uns. Amen.